Deutschlandfunk Kultur Breitband.
In den US-amerikanischen Medien können wir gerade ein Phänomen beobachten.
Journalistinnen und Journalisten kündigen ihre Jobs und machen ihrer Unzufriedenheit öffentlich Luft.
Für uns Grund, heute die Frage zu stellen: Ist der Journalismus in den USA in der Krise? Und wenn ja, woran liegt das? Führt die anstehende Präsidentschaftswahl zur Zerreißprobe oder ist hier die Pandemie eine Art Katalysator?
Bevor wir darüber sprechen, gibt uns Thomas Reintjes eben einen Überblick über die jüngsten Rücktritte.
Und der beginnt mit der Kündigung von Anna Pecari vom Network MSNBC. Sie war die letzte Journalistin, die sehr öffentlichkeitswirksam mit ihrem Arbeitgeber gebrochen hat.
Die Kurzfassung von Ariana Pecaris Kündigungsschreiben: Private Nachrichtensender brächten die Demokratie in Gefahr und sie wolle kein Teil dieses Systems sein. Auf ihrem Blog beschreibt Pecari, wie der redaktionelle Umgang mit der Pandemie und der Präsidentschaftswahl sie zur Kündigung getrieben haben.
Als neue Details über Antikörper oder einen Impfstoff bekannt wurden oder dazu, wie sich Covid wirklich überträgt, wollten die Redakteure sich weiter auf die Politik konzentrieren. Wichtige Fakten und Studien gehen unter.
Redaktionelle Entscheidungen würden ausschließlich auf Basis von Zahlen getroffen. Danach, wie gut ein Gast oder ein Thema laufen würden, schreibt die Journalistin. Und dabei seien sich die Fernsehmacher des Problems bewusst. Sie seien wie ein Krebsgeschwür ohne Heilungschance, habe einer mal zu ihr gesagt.
Dieser Krebs fördert die Spaltung der Gesellschaft, selbst mitten in einer Bürgerrechtskrise. Die Sender verstärken Außenseitermeinungen, nur weil das die Zahlen steigen lässt.
Für die rechtskonservativen Medien war Ariana Pecaris Abschied vom liberalen MSNBC ein gefundenes Fressen. Hier lautete die Story: Eine Journalistin verlässt die Mainstream-Medien und gibt zu, dass dort nicht nach journalistischen Kriterien gearbeitet wird. Fox News schrieb auf seiner Website:
MSNBC-Producerin verlässt Sender mit vernichtendem Brief. Sender blockiert Gedankenvielfalt und verstärkt Außenseitermeinungen.
Dass Fox News mit Pecaris Vorwürfen genauso gemeint ist wie ihr ehemaliger Sender MSNBC, hat dort anscheinend niemand sehen wollen. Die öffentlichkeitswirksame Kündigung von Ariana Pecari folgt auf zwei andere. Im Juli hatten Barry Weiss und Andrew Sullivan ihre Meinungsspalten bei der New York Times und beim New York Magazine aufgegeben. Beide schrieben, dass sie wohl zu konservativ seien oder zu sehr in der Mitte des politischen Spektrums stünden und sich in ihren Redaktionen unerwünscht fühlten. Im Fall von Barry Weiss kristallisierte sich der Konflikt an einem Kommentar, den ein US-Senator in der New York Times geschrieben hatte. Der Politiker sprach sich darin für den Einsatz des Militärs in amerikanischen Städten während der Black Lives Matter-Proteste aus. Mit einem offenen Brief protestierten mehr als 1000 Beschäftigte der New York Times gegen die Veröffentlichung. Doch Barry Weiss relativierte die Kritik und sei daraufhin von ihren KollegInnen gemobbt worden. Aber Ariana Pecari scheint nicht wegen ihrer politischen Meinung in Konflikt mit ihrem Medium geraten zu sein. Sie hatte einen inneren Konflikt. Ihr journalistisch-moralischer Kompass passt nicht zu der Medienlandschaft mit MSNBC und der gesamten Branche.
Meine Bedenken sind nicht ideologischer Natur. Sie sind wirtschaftlich. Die falschen Strukturen in der Branche betreffen jeden. Und ich meine wirklich jeden.
Ja, klingt so, als ob da etwas im amerikanischen Mediensystem aus dem Gleichgewicht geraten ist. Zumindest wenn man das so hört und liest und vielleicht sonst nicht so viel mit den US-amerikanischen Medien zu tun hat.
Wir haben vor der Sendung mit dem amerikanischen Medienwissenschaftler und Journalisten Jeff Jarvis gesprochen. Grundsätzlich teilt er zwar einige Punkte der Kritik von Anna Pecari, wundert sich aber, warum mir das jetzt erst auffällt.
Yes, but those points have been valid for the last.
Ja, aber diese Punkte gelten seit 50 Jahren. Ich fand Ihre Aussage ziemlich naiv, wenn auch gut gemeint, denn Quoten haben im Fernsehen schon immer eine Rolle gespielt. Das ist das Fernsehbusiness und das Radiobusiness in den USA. Das Fernsehen hat in der Tat Probleme, aber es informiert die Menschen auch und es wird durch Werbung unterstützt. Und ohne diese Unterstützung hätten wir es nicht.
Also doch alles gar nicht so schlimm und sowieso ein ganz altes Phänomen. Das ist zumindest Jeff Jarvis' Meinung und der sieht ein anderes Problem.
Ich schaue fast die ganze Zeit Nachrichten im Privatfernsehen, wegen der aktuellen Nachrichten. Und ich schaue ziemlich oft MSNBC, also den Sender, bei dem sie gekündigt hat. Und ich schaue auch die Sendung, für die sie gearbeitet hat. Und wenn man bedenkt, was anderswo im Fernsehen passiert, dann war sie Teil einer der besten Sendungen im Privatfernsehen.
She was actually on one of the best shows on cable news. The problem is this.
Das Problem ist folgendes. Und ich sage das als jemand, der sowohl in den Medien als auch liberal ist. Praktisch alle Medien in den USA haben eine liberale Perspektive. Aber es gibt genau ein Medium für die konservative Seite. Und das ist ein schrecklich unverantwortliches und gefährliches Medium, Fox News. Und das ist einer der Hauptgründe für die Probleme, die wir in diesem Land momentan haben. Deshalb haben wir Donald Trump gewählt, Gott stehe uns bei. Ich glaube, was wir brauchen, sind konservative Kanäle, um mit Fox News zu konkurrieren und um zu zeigen, dass ihre Weltanschauung nicht die einzige auf dieser Seite des Universums ist.
Sagt Jeff Jarvis. Das ganze Interview mit ihm können Sie sich übrigens auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de anhören und natürlich auch in der DLF-Audiothek.
Ja, und Jeff Jarvis ist ja Teil des amerikanischen Mediensystems. Uns hat aber auch der Blick von außen interessiert und deshalb haben wir mit Dagmar Hovestedt gesprochen. Sie ist heute Pressesprecherin der Stasi-Unterlagenbehörde, war aber auch lange Korrespondentin in den USA. Sie hat das Netzwerk Recherche mitgegründet und sie ist eine Kennerin der US-amerikanischen Medien.
Von ihr wollten wir wissen, was ist dran an dem Vorwurf, den Anna Picari in ihrer Kritik äußert, dass sich die amerikanischen Medien im Übermaß mit Donald Trump und seinen Tweets beschäftigen würden und nicht mit Fakten wie wichtigen Studien über das Coronavirus oder Themen wie die Bürgerrechtsbewegung.
Also man muss vielleicht noch ergänzen, dass sie ja für MSNBC arbeitet und das hat sich als Network, so als Anti-Fox-Network etabliert. Und wenn Fox News das Network ist, in dem sich die Trump-Anhänger zu Hause finden und fühlen und nur das dort hören wollen, was Trump und das Weiße Haus befördert und das, ne, Klaköre spielen für das Weiße Haus, dann ist die Marktlücke für die, die damit sehr unzufrieden sind, ziemlich groß und dann kann man die genau bespielen, aber dann ist das, was journalistisch geboten ist und wo man eigentlich seinen Ansatz finden muss, nämlich in einer Demokratie mit Informationen Leute befähigen, eigene politische Entscheidungen zu treffen, geht verloren. Also für mich ist MSNBC, egal wo man politisch steht, in dem Sinne eben auch sehr stark politisiert und im Sinne von hohen Reichweiten, Einschaltquoten fixiert darauf, das Marktsegment abzugreifen, was durch so ein sehr profitables Unternehmen wie Fox News eben nicht erreicht wird. Das hat einfach die journalistischen Maßstäbe und die Entscheidungsgrundlagen komplett ruiniert.
Aber wie erklären Sie sich dann, dass zum Beispiel auf Fox News mit Chris Wallace ein sehr Trump-kritisches Interview geführt wurde und auch bei HBO Axios zum Beispiel?
Es ist ja nicht immer nur ganz schwarz und weiß, ne? Und auch Fox News unterliegt den Bestimmungen der Ordnungsbehörde des FCC. Man versteht sich ja nach wie vor, das heißt ja Fox News als Nachrichtenkanal und es kann immer nicht schaden, bestimmten journalistischen Ehrgeiz ab und an mal durchblicken zu lassen, auf beiden Seiten, in beiden Lagern. Eine der Grundursachen dafür, dass Meinungsjournalismus so viel stärker geworden ist, ist, dass man zum Beispiel 24-Stunden Nachrichtenkanäle eingerichtet hat. Wenn man seriös, faktisch, gut recherchiert berichten will, kostet das Zeit und Geld. Und wenn man 24 Stunden was senden will, kann niemand das bezahlen. Also setzt man da Leute hin, die einfach erzählen. Und wenn die keine Zeit haben zu recherchieren, dann erzählen sie einfach ihre Meinung.
Frau Picari war ja nun die dritte Journalistin innerhalb eines Monats, die sehr öffentlichkeitswirksam ihr Medium verlassen hat. Die Argumente, die sind allerdings sehr unterschiedlich. Also Picari, die kritisiert ja die Kommerzialisierung, dass es mehr um Klicks als um Fakten geht. Die anderen beiden, die finden, dass konservative Stimmen nicht genügend Widerhall finden. Wenn wir das jetzt aber zusammennehmen, sehen wir da möglicherweise einen neuen Protest, der da gerade unter Journalistinnen und Journalisten entsteht?
ich würde sagen, durch verschiedene soziale Verwerfungen, angefangen von dem MeToo-Movement, Black Lives Matter in diesem Jahr, ist in der Gesellschaft massiv was im Aufbruch und in den Medien muss sich das auf eine gewisse Art und Weise widerspiegeln. Aber in dieser extremen Polarisierung wird es schwierig, solche komplexen und interessanten und notwendig zu verhandelnden Gesellschaftsphänomene auch in Ruhe abzuwägen und auszutauschen. Wenn dazu dann dieser Druck kommt, dass man ständig entsprechende Klickzahlen produzieren muss, dann fehlt genau das, die Debatte, der Austausch, die Schatten auszuleuchten, die Graubereiche auszuleuchten, um so grundsätzliche, große gesellschaftliche Fragen wirklich zu debattieren. Dafür sind die Medien in ihrem jetzigen Zustand eigentlich schlechtestmöglich geeignet. Es kann nur gut sein, dass der Druck auch für die, die mit mehr Idealismus oder professionellem Berufsverständnis in den Journalismus gehen, sagen, so geht es nicht weiter und wir setzen hier Marken.
Wir haben jetzt viel über die privaten Nachrichtensender, also das Fernsehen, gesprochen. Auch Ariana Picari bezieht sich auf das private Fernsehen. Wie sehen Sie das denn im Vergleich zum Radio zum Beispiel oder zu den Zeitungen in den USA? Gibt es da Unterschiede?
Nach wie vor ist das Fernsehen eines der zentralen Medien, mit denen sich Amerikaner informieren. Und wir sind natürlich 2020 in einem Wahljahr, also wird es ein Stück weit auch immer sehr stark unter diesem politischen Aspekt gesehen. Wo bekommen Leute Informationen her, um ihre Wahlentscheidungen zu treffen? Und deswegen ist der Fokus auf das Fernsehen, das eben die größte Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern erreicht, nachvollziehbar. Im Zeitungsbereich ist ein massives Zeitungssterben und ein enormer, ein viel noch stärkerer Einbruch an Finanzierung, an Werbeeinnahmen zu verzeichnen gewesen. Es gibt natürlich die großen Zeitungen, New York Times, Washington Post, die Gannett-Gruppe, USA Today, die haben sehr viel in ihre digitale Online-Präsenz investiert, sind aber in dem Sinne trotzdem nachrangig zu dem Informationsangebot des Fernsehens. Und der Schwund, gerade im lokalen Bereich, den haben manche Experten schon als demokratiegefährdend bezeichnet. Der Hörfunk ist ja ähnlich wie das Fernsehen hochkommerzialisiert. Das ist aber in dem Sinne viel zersplitterter. Und da gibt es eine relativ zentrale Informationsressource, was den, sag ich mal, traditionellen Journalismus angeht. Das ist das öffentliche Radio, National Public Radio. Das gibt es auch im Pendant im Fernsehen, PBS, Public Broadcasting System. Die werden in Teilen vom Kongress finanziert. 440 Millionen Dollar war das letzte Budget, sind aber seit 4 Jahren von dem White House bedroht, insofern als dass Trump schon das 4. Mal vorgeschlagen hat, dieses Budget runterzuschmelzen auf vielleicht mal 30 Millionen. Und das hieße eigentlich das Aus für sehr viele von diesen Radiostationen. Also das ist so ein Gegengewicht, das ist eine kleine Insel, gemessen an dem riesigen kommerziellen Meer, das aber für viele Leute auch in Krisenzeiten, die nach ernsthaften Informationen suchen, schon eine sehr wichtige Stütze ist.
Also haben wir in den USA eben diese Dominanz der kommerziellen Anbieter. Wenn wir jetzt mal den Vergleich zu Deutschland ziehen, beobachten wir hier aber ja trotzdem auch teilweise ähnliche Phänomene, auch wenn wir ein ganz anderes Mediensystem haben.
Absolut. Bei uns ist die Tradition genau umgekehrt. Wir haben mit dem Öffentlich-Rechtlichen angefangen und haben erst seit Mitte der 80er Jahre Privatfernsehen, private Anbieter zugelassen. Wir haben hier natürlich den Druck auch aus den sozialen Medien, auch, ich nenne das mal gerne so die Hysteriespirale, weil das, was gestern noch einen Aufschrei produziert hat, ist heute schon Alltag, da muss man wieder eins draufsetzen. Und eines der für mich auch merkwürdigen Phänomene ist, dass Zeitungen und auch Fernsehen- und Radiosendungen dazu übergehen, Twitter-Posts und Facebook-Feeds als Quellen zu benutzen. Da ist sozusagen plötzlich eine journalistische Quelle, was jemand auf seinem Social-Media-Kanal postet. Es macht natürlich einen Unterschied, ob das eine Privatperson ist oder ein Präsident. Aber es gibt diesem Phänomen, das sich selbst verstärkt, dass so eine Hysterieschleife ist, noch mehr Gewicht. Und das wiederum strahlt natürlich auch aus auf die Medien.
Also eine Tendenz, die ich jetzt ganz stark bei Ihnen raushöre, ist offenbar, dass viele verschiedene Medientypen auf ihre ökonomischen Probleme so reagieren, dass sie sozusagen politische Meinung als eine Art Marktlücke entdecken, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und die Frage wäre jetzt, innerhalb dieser Pandemie Covid-19 haben die Medien da auch etwas dazugelernt, darauf zu reagieren, oder verstärkt sich diese Entwicklung eher?
Also die Corona-Pandemie hat bestimmte Phänomene sogar noch verstärkt, aber hat gleichzeitig auch die Notwendigkeit, belastbare faktische Informationen zu bekommen, verstärkt. Und insofern sind so Phänomene wie Faktenchecker, ne, die eigentlich Dokumentaristen waren und im Hintergrund gearbeitet haben, plötzlich vordergründige Personen geworden. Das Bedürfnis, sich an politisch nicht einortbaren Informationen einfach faktisch zu orientieren, steigt ja bei vielen Leuten ganz enorm. Und Leute suchen dann nach Informationen auf die eigene Art und Weise, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch in Podcasts oder in direkten Zugriffen auf Experten. Und das sind so Phänomene, wo man merkt, die Leute wollen nicht einfach immer nur mit aufgeregten, hysterischen Geschichten konfrontiert werden, auf die sie zwar klicken, weil sie irgendwie doch interessant aussehen, aber sie brauchen natürlich auch was Belastbares, um in so einer sehr unsicheren Zeit sich selber zu orientieren und einen Weg zu finden durch so eine Pandemie.
Das sagt Dagmar Hovestedt. Mit der ehemaligen US-Korrespondentin und Mitgründerin von Netzwerkrecherche haben wir über die Kritik einiger US-JournalistInnen gesprochen. Sie beklagen, dass in amerikanischen Medien nur noch Klicks statt Fakten zählen würden.